Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit Christian Wolf, unserem Wahlexperten für die USA. Präsident Trump will nun offensichtlich doch das Weiße Haus räumen. Und damit wäre ja alles gut eigentlich.
Ja, jetzt haben wir in den letzten 7 Tagen tatsächlich die ersten Anzeichen davon, dass der Präsident die Lage besser erkennt und weiß, dass er dieser Realität nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Aber das ist sicherlich die weiße Flagge mit dem weißen Totenkopf drauf, dass er trotzdem weiterhin von massivem Wahlbetrug spricht und ja eigentlich das alles als einen Betrug sieht. Damit natürlich auch seine Wähler und seine Followers bei sich behält, die ja auch ganz klar davon ausgehen, dass es hier massiven Betrug gab, obwohl mittlerweile ja sein Anwalt Rudy Giuliani und der Rest dieses illustren Teams eigentlich jede Klage verliert und das auch mit Pauken und Trompeten von den Richtern um die Ohren bekommt. Aber wir sehen erste, ja, wenn man das auch positiv nehmen kann, aber ich denke, Momente der Realität, die einsetzt, dass Trump im Januar das Weiße Haus verlassen muss.
Aber diese Position, die er einnimmt, dass er eben betrogen worden ist, das gibt ihm ja auch irgendwo eine Startbahn, vielleicht 2024 wieder anzutreten.
Ja, das ist ja das, was viele vermuten, dass er sich jetzt schon darauf vorbereitet, 2024 diese Anhänger, die er hat, die ja auch ihm weiterhin treu bleiben werden, wenn er sich weiterhin mit Politik befassen möchte. Und es gibt auch andere Leute, die vermuten, das ist ihm alles ein bisschen zu kompliziert geworden, weil eigentlich Präsident sein und die Verantwortung, die er mitkommt, das liegt ihm ja nicht so sehr. Aber er mag diese politische Bühne, er mag es, ja, den Alpha-Male zu spielen. Und man würde sich nicht wundern, wenn er 2024 auf dieser Basis versucht, wieder Präsident zu werden. Das kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, ob die Republikaner sich irgendwann ihm entsagen oder er weiter in der Lage ist, die republikanische Partei für sich zu gewinnen. Das werden wir, glaube ich, erst in den nächsten 1-2 Jahren sehen, ob er vielleicht doch das Interesse daran verliert oder wir ihn in 2023 dann doch wieder auf der Laufbahn des politischen Schaulaufens sehen.
Inzwischen nimmt er aber so geradezu im Abschied noch Rache an alle denjenigen, die ihn also nicht voll unterstützt haben. Er entlässt ja links und rechts Leute.
Ja, das ist auch das, was wir hinterfragen muss, welche Ratio dahinter steckt, ist es tatsächlich nur, ich sag mal ganz ordinär, eine Rache an denen, die er nicht als hundertprozentige Fürsprecher und treue Freunde für sich zählt. Oder gibt es noch ganz andere Intentionen, die dahinter stecken? Aber ich glaube, momentan ist es tatsächlich einfach, vielleicht so viel Schaden wie möglich anzurichten, um gerade dem neuen Präsidenten Biden das Leben so schwer wie möglich zu machen, wenn er im Januar sein Amt eintritt.
Ja, unter denen, die ja ihren Hut nehmen müssen, sind ja auch so altgediente Kämpfer wie Madeleine Albright und Henry Kissinger, die dann noch auf irgendwelchen Gremien saßen.
Da muss man, glaube ich, auch sagen, es sind reine Beratergremien, über die wir hier sprechen. Und ich glaube, in anderen politischen Zeiten hätte man diese Entscheidung womöglich nicht hinterfragt. So wohl gedient wie Henry Kissinger in der Politik und in der Außenpolitik ist, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sich auch von solchen Gremien verabschieden sollte. Aber natürlich alles, was Trump macht, wird in die Lupe genommen und auch zu guter Recht und wird hinterfragt, warum er solche Entscheidungen gerade jetzt noch zu diesem Zeitpunkt fällt, wo er ein Lame Duck President ist und eigentlich solche Entscheidungen seinen Nachfolger überlassen sollte.
Und nun sieht es ja so aus, als ob also am 20. Januar Biden dann doch also ganz normal und wie das sich gehört, sein Amt antreten wird. Das ist ja schon mal eigentlich eine gute Nachricht. Hat ja auch die Börse bewegt.
Ja, und auch zu guter Recht. Man wird sich wieder, ich sag mal, aktiv am Weltgeschehen beteiligen wollen. Das sieht man ja auch mit den ersten Kabinettsbesetzungen. Da sind viele altgediente Veteranen mit dabei, die sich durchaus in der Außenpolitik auskennen, die, ich sag mal, in dem gewöhnlichen politischen Spiel wissen, wie man sich dort ja einbringt und auch die USA wieder an seinem rechten Platz auf der Weltbühne platzieren kann. Das ist grundsätzlich positiv zu sehen, weil ich glaube, wir alle wollen und brauchen ein starkes Amerika. Und ich glaube, es ist auch wichtig, bei aller Frustration mit anderen Global Players hier die gemeinsame Linie wieder zu suchen. Wir brauchen keine weiteren Handelskriege und wir sehen, dass in den letzten Jahren diese sehr starke America-First-Politik vielen anderen Ländern geschadet hat und vor allem an der Börse für viel Unruhe gesorgt hat.
Ja, das sind ja bekannte Namen unter denen, die er also in sein Kabinett aufnehmen muss. Für meine Begriffe wäre das vielleicht ein aufregendes Team vor 15 Jahren gewesen, aber nicht unbedingt heute.
Ja, ich denke, viel Beständigkeit. Es wird interessant zu sein, wie gerade der progressive Flügel der Demokratischen Partei sich hier einbringen möchte und sich wiederfinden möchte. Und ich meine, selbst wenn man Bernie Sanders mit reinnimmt, der als progressiv gilt, das ist ja nicht unbedingt jetzt frisches Blut, was man in das Kabinett bringen würde. Aber ich denke, Biden wird hier versuchen, gerade den moderaten Weg zu wählen. Er weiß, er kann den progressiven Flügel nicht verlieren, aber er muss die Moderaten und Konservativen auf seiner Seite halten. Also auch vieles von dem hängt natürlich davon ab, wie der Senat sich verhält. Ob der Senat anfängt, eine ganze Reihe seiner neuen Kabinettsposition zu torpedieren in den Confirmation-Prozess oder ob man, wie es hier eigentlich gewöhnlich ist, dem Präsidenten mehr oder minder freie Hand lässt, sein Kabinett zu besetzen.
Ja, Senat ist natürlich ein interessantes Thema. Das ist ja die Mehrheit noch nicht endgültig ausgespielt und da fehlen ja noch diese beiden Senatoren aus Georgia. Die spielen ja eine große Rolle, denn die werden ja dann der einen oder anderen Partei die Mehrheit geben.
Ja, und wir werden sehen, wie in den nächsten Wochen es einen riesen Wahlkampf gibt und weiterhin geben wird in Georgia. So viel hängt für beide Parteien davon ab, diese Mehrheit im Senat zu behalten. Für die Republikaner ist das schon bei einer Existenz bedrohend. Wenn sie jetzt für die nächsten Jahre den Demokraten freien Lauf lassen sollten. Und für die Demokraten ganz klar, sie wollen jetzt ihre eigene Politik durchsetzen können und sie wissen, dass der Senat ihnen da so einige Fallen oder einige Beine stellen kann, was diese Freiheit zu regieren angeht.
Ich habe gelesen, wenn also einer von diesen Senatoren an die Demokraten geht und der andere an die Republikaner, dann ist es 50-50 im Senat und Kamala Harris hätte dann die entscheidende Stimme. Das finde ich ja sehr interessant.
Ja, das zeigt auch wieder, wie wichtig, aber auch wie polarisierend diese Wahl jetzt sein wird. Auch wenn man sich die Kandidaten anschaut, die könnten unterschiedlich ja gar nicht sein. Insofern, es geht darum, jetzt jeden Wähler für sich zu mobilisieren. Wie schon gesagt, für die Republikaner ist das jetzt ein Kampf, um weiterhin relevant zu sein, weil dann werden wir auch sehen, dass die Republikanische Partei sich in den nächsten Jahren komplett umstellen muss, was vielleicht auch grundsätzlich hilfreich für die Republikaner wäre, weil man kann zu Fug und Recht behaupten, dass die Wählergruppe, die sie momentan erreichen, nicht die Wählergruppe der Zukunft ist.
Es müsste auch vielleicht mal ein Verjüngungsprozess in der Republikanischen Partei stattfinden, aber auch bei den Demokraten, muss ich sagen.
Ja, also das ein bisschen Jugend dort reinzubringen, wäre sicherlich gut, aber wir haben ja im Haus und im Senat gesehen, dass auch eine jüngere Kandidaten es geschafft haben und wir haben ja jetzt den jüngsten Mitglied des Senats, den es je gab, wenn ich mich nicht täusche. Insofern, ja, eine gewisse Verjüngung ist da, aber wir sehen natürlich auch, es gibt eine ganze Reihe von Republikaner und Demokraten, über die wir schon seit Jahrzehnten reden dürfen.
Aber eine große Aufgabe, die Biden ja sofort ins Haus steht, ist, er muss ja irgendwann mal mit diesem Coronavirus in den USA zurande kommen.
Ja, und das ist eine Herausforderung, die sich keiner wünscht. Wir haben hier wirklich eine Situation, wo mittlerweile jede Familie in den USA direkt oder zumindest indirekt von diesem Virus betroffen ist. Und mittlerweile auch der Wille, es einzudämmen, in großen Teilen der Bevölkerung einfach nicht mehr besteht. Bis hin zu Doktoren, die sich sogar beschweren, dass selbst Leute, die eine positive Diagnose haben, nicht gewillt sind, die Masken zu tragen. Auch das ist natürlich ganz klar zwischen den republikanischen und zwischen den konservativen und den demokratischen, also mehr liberalen Wählern, eine riesige polarisierte Meinung zu diesem Virus und wie man damit umgehen soll. Und wir haben ja jetzt zum ersten Mal gesehen, dass auch der Supreme Court mit seinem neuesten Mitglied sich jetzt für die Religionsfreiheit einsetzt und damit die Einschränkungen in New York hat rückgängig gemacht, was die Versammlungsfreiheit für religiöse Veranstaltungen angeht. Sowas könnten wir uns in Europa gar nicht vorstellen, dass man zu solchen Zeiten bei solchen stark ansteigenden Ansteckungen solche Einschränkungen nicht stattgeben würde oder sie wieder rückgängig macht.
Ein Wort noch zum Thanksgiving Day, der ja nun ansteht. Das ist ja wohl in mancher Hinsicht größer als Weihnachten in den Vereinigten Staaten.
Ja, für viele Amerikaner, für die meisten Amerikaner ist Thanksgiving das große Fest, wo man sich gar nicht vorstellen kann, nicht mit der ganzen Familie, ob man sie mag oder nicht, groß zu feiern. Die zwei größten Reisetage des Jahres sind die Thanksgiving Holidays, also vor und nach den Thanksgiving Holidays. Das wird auch dieses Jahr sich weiterhin bewahrheiten. Der Ansturm auf die Flüge ist sicherlich nur ein Bruchteil von dem, was es in normalen Jahren ist. Aber trotzdem wird es in diesem Jahr der größte Reisetag für Amerikaner sein. Mit natürlich der Sorge, dass dadurch diese Super-Spreader-Events, wie man sie nennt, noch viel stärker durch die Familien getrieben wird, mit all den Konsequenzen, die dazugehören. Aber ja, normalerweise sind Thanksgiving so amerikanisch wie der Apfelkuchen, as American as Apple Pie, ein Fest. Und dann danach noch der Black Friday, wo man einkaufen kann, was genauso amerikanisch ist, dann noch bis Mitternacht und ab Mitternacht in die Shops zu gehen oder auf Amazon herumzustöbern und zu konsumieren.
Christian Wolf, ich bedanke mich vielmals für diese interessanten Beobachtungen und bis zum nächsten Mal.
Immer gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.